Willkommen bei Ratio. In unserer 13-teiligen Serie Der Mensch als Weg zu Gott sprechen wir heute über die Welt als Gottes Werk. Mein Name ist Christina Hartmann und hier bei mir begrüße ich wieder Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt, der Anthropologe und Religionsphilosoph, der an den Jesuitenhochschulen in Frankfurt und München doziert. Professor Splett war ein Schüler des Philosophen Max Müller und Assistent des Theologen Karl Rahner. Ja, wir sprechen heute über die Welt als Gottes Werk. Professor Splett, das hört sich jetzt an, als ob Sie jetzt einen Beweis kreieren möchten. Was ist überhaupt ein Beweis oder ist Gott zu beweisen als der Schöpfer?
Ja, das will ich tatsächlich versuchen. Einen Beweis vorlegen für die Vernünftigkeit, von Gott zu reden. Das ist, wie sicher die meisten wissen, eine ganz umstrittene Sache und macht überhaupt auf etwas Grundsätzliches aufmerksam, was wir vielleicht vorher besprechen sollten. Wie kann ich überhaupt mit unserer menschlichen Sprache und hier in unserer Welt von Gott reden? Das gilt nämlich auch für das Wort Beweis. Das wird etwas anderes, ob ich es auf Gott anwende oder in anderen Zusammenhängen verwende. Beweis verstehen die meisten als eine zwingende Darlegung. Die hat ihren Ort in der Physik, in der Mathematik. Dort wird nach bestimmten Voraussetzungen dann eine Argumentationskette vorgelegt, der man nicht widersprechen kann. Wenn man so etwas meint, dann gibt es natürlich keinen Gottesbeweis. Und deswegen reden auch viele Kollegen, wenn überhaupt, von Gottes Aufweis oder Gottes Hinweis. Und manchmal tue ich das auch. Ich bin hier nämlich wirklich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite möchte ich den Leuten schon entgegenkommen und sagen, natürlich gibt es keinen zwingenden Beweis.
Ich muss hier kurz einhaken. Also das, was wir vor einigen Wochen schon gesagt hatten, der Beweis 1 plus 1 ist 2, der ist zwingend. Und jetzt für einen sogenannten Gottesbeweis nehmen Sie jetzt andere Kriterien.
Muss ich tun, aber nicht bloß, das wäre mir schon wichtig, nicht bloß in der Religion. Wir sprechen doch von Freundschaftsbeweisen und Liebesbeweisen und bleiben doch dabei. Man könnte sogar schon zeigen, dass innerhalb der Wissenschaft ein Beweis in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel oder in der Literatur etwas anderes ist als in den exakten Wissenschaften, wobei ich mich frage, warum die sich hart nennen und die anderen weich genannt werden. Das müsste man auch noch überlegen. Es kommt ja auch darauf an, bei einem Haus ist es wichtig, dass es hart ist, bei einem Kuchen ist es vielleicht besser, dass er weich bleibt. Also das müsste man nochmal untersuchen, was jeweils hinpasst. Was meine ich jeweils mit Beweis und Zeigen von etwas? Ich möchte so sagen, im Lateinischen heißt demonstrare überhaupt nur hinweisen. Ich möchte Beweis verstehen als den Versuch, den anderen sehen zu lassen, was sich einem selber gezeigt hat. Aber das argumentativ, also mit Argumenten. Mit Argumenten den anderen in eine Situation zu bringen, wo er sieht, was ich sehe. Das wird eigentlich versucht und natürlich gelingt das nie ganz, denn es kann niemand genau an meine Stelle treten. Aber an sich wäre es so etwas, dass ich sage, schau doch mal und jetzt räume ich das weg und dann zeichne ich dir ein paar Hilfslinien. Könntest du nicht sehen? Dann sagt er, wenn ich Glück habe, tatsächlich, das ist es. Und das wäre schön, wenn das dabei heraussprenge. Im anderen Fall mache ich mich nämlich sprachlos, dann darf ich das Wort Beweis nicht mehr benutzen. Was mache ich mit dem Wort Grund? Was mache ich mit dem Wort Ursache? Ich kann hinschauen, wo ich will. Alle Begriffe sind nochmal verwendet in unserem innerweltlichen Raum. Und soll man dann sprachlos sein? Manche Leute sagen das ja. Die sagen, an sich kann ich von Gott nur schweigen. Heidegger hat eine eigene Sigetik entwickeln wollen. Logik kommt von Logos, das Wort, und Sigetik käme von Sigä, das Schweigen. Ich entwickle eine Schweigelehre, wo ich meine, vom namenlosen Geheimnis kann man vielleicht schweigen. Der Dr. Faustus ist für mich so ein Beispiel. Den fragt das Gretchen, wie hältst du es mit der Religion? Und was sagt der Herr Doktor? Ja, das ist ein Gefühl, das weiß ich auch nicht so genau. Und Name ist Schall und Rauch. Kunststück. Wenn da nur ein namenloses Geheimnis ist und Name Schall und Rauch ist, dann redet er natürlich auch nicht dazwischen, wenn er da eine junge Frau ins Unglück bringt. Während ein konkreter Gott vielleicht sagt, hör mal, sechstes Gebot, lass die Finger von dem schönen Kind. Und dann stellt sich die Sache anders dar. Also die Frage ist, wo bin ich wirklich darauf angewiesen, an Dingen dran zu bleiben, vom namenlosen Geheimnis kann ich schweigen, aber kann ich im selben Weise vom Gott der Christen schweigen? Oder muss hier nicht wenigstens darüber geredet werden, wovon ich schweige, um es so auszudrücken? Und vor diesem Hintergrund meine ich schon, wir sollten es versuchen, denn man muss begründen können, bevor man spricht.
Es ist natürlich nicht einfach, dann das auch auszudrücken. Vielleicht ist dann dieses, ich schweige lieber, weil ich es nicht in Worte fassen kann, vielleicht ist das ein Grund für dieses Schweigen. Aber das lassen Sie das nicht gelten, so wie ich es...
Also eben, natürlich, ein Philosoph, man wird nicht Professor, wenn man nicht gerne redet. Also und natürlich ist da ein ganzes Stück Selbstverteidigung mit dabei. Ich lasse mir schon gesagt sein, dass man an den richtigen Stellen auch den Mund halten können muss, dass wer überhaupt nicht hört und nicht zuhört, hinterher auch nichts mehr zu sagen hat. Das ist schon wichtig. Die Frage ist nur, ob ich als allerletztes ansetze, eigentlich müsste ich schweigen, oder ob ich nicht zuerst auch die Pflicht habe, zu sprechen, zu reden, allerdings in einer Atmosphäre des Wohlwollens. Ich kann nicht genau sagen, was ich meine, sondern ich bin darauf angewiesen, dass der andere wohlwollend in dem, was ich sage, merkt, was ich meine. Das ist schon so ein Punkt, das geht schon zurück auf Platon, dass er gesagt hat, philosophieren kann man eigentlich nur in einem Kreis von Freunden. Man kann sich streiten, das gehört auch hin, und scharf polemisieren, aber wenn das nicht von einem grundsätzlichen Wohlwollen, von einem wirklich hinhören wollen, getragen ist, diese Auseinandersetzung, ist sie von vornherein verfehlt.
Also ich greife jetzt nochmal zurück auf das, was wir vorhin sagten, Beweis ist das, was sich mir zeigt, und das möchte ich dem anderen weitergeben.
Ich will dem anderen helfen, das zu sehen, was ich gesehen habe. Ich will ihn auf diesen Weg bringen. Da ist übrigens eine Parallele zu den mathematischen Beweisen da. Wenn man denkt, so etwas wie den Beweis für den Pythagoras-Satz. Vielleicht erinnern sich noch dunkel, wie das da war. Man hat da so irgendwie so Teile von Rechtecken geklappt und umgeklappt und so Linien gezogen und Hilfslinien. Und auf einmal hat man gesehen, tatsächlich. Das Quadrat sind zusammen das Hypotenusenquadrat. Also so etwas, dass der andere es auf einmal sieht, das müsste gelingen können. Und da ist von alter Zeit her, von Platon her eigentlich schon, dieser Gedanke zu sagen, die Welt selber verweist eigentlich auf Gott. Das wurde für Platon nötig, weil in Athen die Wissenschaften Fortschritte machten, an die homerischen Götter glaubte niemand mehr. Und an, dass die Sterne Götter sind, das glaubten die Leute auch nicht mehr. Und jetzt war die Frage, wie finde ich einen neuen Boden, um doch von Gott zu reden? Diese Gedanken hat er sich gemacht, als er in einem Buch über den Staat sich überlegen, Gedanken macht, wie kann ich ein Gemeinwesen begründen, in dem es auch so etwas gibt wie ein Reden von Gott, das hielt er nämlich für notwendig. Mhm. Und dann sagt er, wenn ich gucke, die Bewegungen der Sterne, die dort geschehen, wo sollen die herkommen, diese Bewegungen? Die können ja nicht einfach aus sich sein. Da muss es eine Kraft geben, die das in Bewegung bringt. Und solche Gedanken, dann durch Aristoteles zugeschärft und zugespitzt, sind dann auch ins mittelalterliche Denken hineingegangen. Und dort kann man sie zusammenfassen, jetzt glaube ich, kann ich mal einen Fachausdruck nicht vermeiden, unter dem Stichwort Kontingenzbeweis.
Woher kommt das Wort Kontingenz?
Das muss man jetzt erklären, was heißt Kontingenz? Das lateinische Wort contingit heißt, etwas berührt, etwas trifft zusammen. Wir haben dieses Wort Zufall. Und es hat zwei Seiten. Einmal, es muss nicht sein. Und andererseits, glücklicherweise trifft es doch ein und zu. Das klingt somit beim Wort contingit. Das heißt dann, es glückt, es trifft zu. Und das wird jetzt als Fachausdruck in die Philosophie eingeführt und dann sagt man, Kontingent ist eine Wirklichkeit, die nicht aus sich heraus mit Notwendigkeit sein muss. Drücken wir es normal aus, ja. Wenn ich sage, die Welt ist kontingent, dann will ich damit sagen, die Welt erklärt sich nicht aus sich selbst. Das ist eigentlich der Gedanke.
Also zum Beispiel, ich sehe einen Stein oder einen Wald und ich weiß im Grunde im Letzten nicht, woher es kommt. Ich weiß, es wächst, aber woher kommt der Same? Vielleicht auch das Problem Ei und Henne, was war früher da?
Alle diese Fragen tauchen dort auf und jetzt gibt es die Leute, die sagen, warum, wenn ich die Welt im Ganzen nehme, nicht bloß unsere Erde, sondern das Weltall im Ganzen, dann versteht sich und erklärt sich das aus sich selbst. In der alten Sprache würde man dann sagen, die Welt selber ist göttlich. Und jetzt geht es in dem sogenannten Gottesbeweis darum, erstmal zu zeigen, die Welt selber ist nicht göttlich. Das heißt, es geht im Gottesbeweis nicht darum, was viele Leute denken, ich würde jetzt im Weltall herumstochern, jetzt nicht so, wie ich mit Lackmuspapier eine Säure suche, sondern ich versuche argumentativ ein Wesen zu finden, das man Gott nennt, sondern ich gehe eigentlich so rum vor und sage, die Welt selber erklärt sich nicht aus sich. Die Welt versteht sich nicht aus sich selbst. Sie ist alles andere als selbstverständlich.
Selbst der Urknall nicht?
Der schon gar nicht. Denn woher soll der Urknall kommen? Ich wundere mich da schon. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch zu besprechen gehabt, eines recht bekannten Physikers aus England. Der hat tatsächlich so argumentiert. Der hat gesagt, plus 1 und minus 1 sind zusammen 0. Warum soll nicht aus der 0 ein plus 1 und ein minus 1 hervorgehen? Nicht gleich ein plus Elefant und ein minus Elefant, das ist zu viel, aber erstmal ein plus 1 und ein minus 1 und dann schaukelt sich das so weiter hoch.
Also sozusagen die ersten Zellen, die Einzellen könnten unsere Einsen sein. Es ist nicht gleich der Mensch entstanden, sondern vielleicht erst irgendwelche niederen Zellen aus der 0.
So hat der gemeint. Ja. Und ich sage ganz offen, ich verstehe überhaupt nicht, wie jemand so etwas sagen kann. Mir fällt in dem Zusammenhang immer ein Wort von Hofmannsthal ein, der hat gesagt, die gefährlichste Form von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Wie kann ich denn sagen, aus plus 1 und minus 1 wird 0, das verstehe ich, und jetzt daraus wäre zu schließen oder wäre die Möglichkeit erkennbar, dass umgekehrt aus der 0 ein plus 1 und ein minus 1 kommt, woher denn? Und so genau die Sache mit dem Urknall. Wo kommt es denn her zum Knall? Andererseits wäre es ja schön für mein Begründen, wenn wir wirklich mit so etwas wie dem Urknall umgehen könnten, wenn man wirklich sagen könnte, die Welt hat dort angefangen, dann ist klar, dass sie nicht aus sich sein kann. Denn was anfängt, aus nichts kann ja nichts anfangen. Wo soll denn das? Leider wissen wir ja nicht, ob wirklich die Welt mit dem Urknall begonnen hat. Der Urknall selber ist eine Hypothese, mit guten Gründen belegt, ja. Aber was war davor? Es gibt ja dieses Modell des sogenannten Luftpumpenuniversums. Das Universum dehnt sich erstmal aus und dann zieht sich es wieder zusammen und dann explodiert es neu. Das heißt, wir haben leider nicht den Anfang der Welt. Schön wäre das. Wenn wir den Anfang hätten, könnten wir sagen, das, was irgendwann mal nicht war, das ist offenbar nicht notwendigerweise. Denn sonst könnte es ja nicht irgendwann mal nicht gewesen sein. Das würde jedem eigentlich einleuchten müssen.
Dann würde sozusagen uns als Christen es überhaupt nichts ausmachen, wenn wir jetzt nicht irgendwie die Genesis, die Entstehung der Welt, wie sie in der Bibel geschrieben wird, gegen den Urknall stellen. Also es wäre uns nicht verwehrt, an den Urknall oder an die Wissenschaftlichkeit des Urknalls zu glauben. Und weil dahinter immer noch ein Gott stehen kann.
Unbedingt. Das ist ja leider, vor allen Dingen in Amerika gibt es tatsächlich immer noch einige Staaten, in denen es verboten ist, die darwinsche Evolutionstheorie vorzutragen im Biologieunterricht. Dort werden Leute dafür bestraft. Und das ist eine wirklich unglückliche Vermischung der Kategorien. Die Bibel spricht in Bildern. Es ist kein Naturkundebuch. Die eigentliche Aussage, die sie meint, ist das, was ich auch versuchen will zu sagen, die Welt kann nicht sich aus sich selbst erklären. Und was sich nicht aus sich selbst erklärt, das ruft nach einer Ursache für sie selbst. Warum kann sich die Welt nicht von selbst erklären? Sagen wir, warum? Gut, geben die uns zu, sie kann nicht aus nichts kommen, aber kommt sie denn aus nichts? Vielleicht war vor jedem Weltzustand noch ein Weltzustand und noch ein Weltzustand und noch ein Weltzustand. Und so ist die Welt ewig und anfanglos und entfaltet und entwickelt sich von sich selber her. Und dann wäre sie das Göttliche und ich muss niemand suchen. Oder um noch ein Beispiel für diese gefährliche Form, ich erlaube es mir so scharf zu sagen, von Dummheit zu nennen, der große Mathematikphilosoph Russell. Er hat gesagt, wenn ich bei der Welt frage, was hat sie für eine Ursache, müsste man dann nicht auch noch bei Gott fragen, was hat er für eine Ursache? Und damit hat er gar nicht begriffen, was mit dem Wort Gott gemeint ist. Mit dem Wort Gott ist nämlich eine Wirklichkeit gemeint, die Grund ihrer selbst ist. Ich muss zwischen Ursache und Grund unterscheiden. Ursache ist etwas, das eine Wirklichkeit, die noch nicht da ist, anfängt und in die Wirklichkeit bringt. Niemand kann Ursache seiner selbst sein. Man kann sich nicht an eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Leider sagt man das in der Neuzeit als einen Gottesnamen, er sei causa sui, Ursache seiner selbst. An sich ist das Unfug. Niemand kann sich selbst verursachen. Wenn ich nicht bin, wie soll ich mich verursachen? Jemand kann aber Grund seiner selbst sein, denn Grund sagt nicht, ich bringe etwas aus dem Nichts in die Wirklichkeit, sondern Grund heißt, von woher etwas ist und sich erklärt. Und Gott ist ein religiöser Name für eine Wirklichkeit, die sich aus sich selbst versteht, die natürlich auch niemals angefangen haben kann. Wer anfängt, ist niemals absolut und göttlich. Denn er muss ja angefangen werden. Nichts fängt an, ohne angefangen zu werden.
Ich muss jetzt nochmal rückfragen. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber Gott ist Grund seiner selbst.
So muss man
es
sagen.
Der Mensch nicht.
Der Mensch überhaupt nicht, das wissen wir ja auch. Ja, jeder von uns hat Eltern. Das hat mich immer gewundert, wie der Marx so sagen kann, der Mensch stellt sich selber her. Also Karl Marx hat sich selbst nicht hergestellt. Und haben gesagt, so ist es auch nicht gemeint, sondern die Menschheit im Ganzen stellt sich her. Aber wie soll denn das gehen? Auch das geht nicht, sondern ich muss ja die Kräfte und die Möglichkeiten haben, um dann mein Leben zu fristen. Das meinte natürlich Marx mit der Selbstherstellung, der meinte, ich im Kreislauf mit der Natur baue mir mein Leben auf, schaffe mir meine Lebensmittel und so. Aber dafür muss ich ja erstmal Möglichkeiten haben, um das zu können, und die müssen mir gegeben werden. Und jetzt ist die Frage, ist die Welt so denkbar, dass sie für sich selber göttlich ist? Die Natur selber, Mutter Natur, hat man lange gesagt. Und da meine ich eine Wirklichkeit, zu der so jemand gehört wie Sie und ich. Das kann unmöglich göttlich sein. Etwas, wozu wir als Teile und Stücke gehören. Das ist mir völlig absurd, dass jemand da denken kann, das sei göttlich. Also, dass ich ein Stück Gott wäre. Wie soll das gehen? Das wäre wirklich eine merkwürdige Gottheit. Also kann ich nur sagen, die Welt selber versteht sich nicht aus sich, die Natur, dieses Gesamt, zu dem wir gehören, sondern genau das verweist auf eine Ursache.
So. Das ist natürlich auch sehr populär zurzeit, so diese Naturreligion so zu haben, ein Pantheismus vielleicht.
Bietet sich an, aber ist denn das möglich? Rückfrage. Ja. Mir ist eine Antwort begegnet, die mich tatsächlich verblüfft hat, dass nämlich ein Kollege gesagt hat, warum muss ich da überhaupt nach einer Ursache fragen? Das macht eben einfach der Zufall. Zuerst ist nichts und jetzt ist was. Wenn du gern fragen willst, fragst du, ich frage nicht. Das finde ich schon verblüffend. Tatsächlich muss niemand fragen. Niemand muss philosophieren. Der kann es lassen. Ist ein Freiakt.
Zufall ist ja dann nochmal ein weites Thema, worüber man sprechen könnte. Was ist jetzt überhaupt Zufall? Ist ja nicht einfach nur irgendetwas.
Muss man schon ein bisschen sagen. Was ist der Zufall? Wittgenstein hat gesagt, man muss aufpassen, dass man sich nicht beim Denken Beulen an der Sprache holt. Das Wort der Zufall ist so etwas, woran die Leute sich Beulen holen im Denken. Der Zufall klingt nämlich so, als wäre das eine Antwort. Aber wer ist denn der Herr Zufall? Zufall ist keine Antwort, sondern ein Wort dafür, dass ich keine habe. Nun kann man das ja zuspitzen. Der junge Marx hat so gesagt, wenn du nach dem Grund der Welt fragst, dann hast du ja die Welt weggedacht, indem du fragst, was war vor der Welt oder außerhalb der Welt. Wenn du aber die Welt wegdenkst, brauchst du auch keinen Grund dafür. Und wenn die Welt da ist, brauchst du auch keinen Grund, denn die ist schon da. Auf solche Tricks kommen gescheite Leute, um ja Gott auszukommen. Denn was halte ich dem jungen Marx entgegen? Ich sage, gut, ich denke die Welt weg. Okay, ist dann alles weg? Nein, es ist gerade noch übrig, die Möglichkeit der Welt. Woher weiß ich, dass die Möglichkeit noch übrig ist? Weil die Welt jetzt wirklich ist. Wenn sie jetzt wirklich ist, muss sie vorher möglich gewesen sein. Wenn die Welt aber noch nicht da war, kann sie nicht aus sich möglich sein, sondern sie muss von einer Wirklichkeit her möglich sein, die es schon gibt.
Jetzt führen Sie uns aufs Hochseil der Gedanken.
Das ist tatsächlich unvermeidlich und dabei ist mir auch ein bisschen unbehaglich, um es offen zuzugeben. Thomas von Aquin hat gesagt, das Problem mit den Gottesbeweisen ist, dass nur wenige Menschen dorthin durchstoßen. Es verlangt viel Studium, viel Mühe, es ist sehr abstrakt. Und das ist mein Problem. Wenn ich das einerseits so allgemein und populär erzähle, wie wir so bisher miteinander haben sprechen können, dann sagen die Leute, ja, der redet da fromm daher, begründet und bewiesen ist da nichts. Mir fallen sofort alle möglichen Gegengründe ein. Rede ich jetzt so, dass die Gegengründe ausgeschaltet werden, dann sagen die Leute, na, wenn einer aber so kompliziert reden muss, dann kann es doch nicht wahr sein. Und das finde ich überhaupt einen ganz schlimmen Satz, zu behaupten, das Wahre muss einfach sein. Wo steht denn das? Nehmen wir so eine einfache Sache wie jetzt, wir schauen uns an. Und jetzt drücke das mal einer bitte genau aus. A schaut den B an als einen, der den A anschaut, als einen, der den A aber anschaut, insofern er den B anschaut. Und insofern er den B anschaut, als einen, der den A als den B anschauenden anschaut.
Bleiben wir lieber dabei, dass wir uns anschauen.
Finde ich auch. Ne? Aber so kompliziert wird es, wenn ich es denke, wenn ich es wirklich ausdrücken will. Und so komme ich hier nicht drum rum, wenn ich auf der Stufe sage, ich soll sprechen vom begründeten Reden von Gott, wird es mit jedem Einwand komplizierter. Und das ist schon merkwürdig, dass man das jetzt den Menschen, die von Gott reden, nicht so abnimmt. Übrigens nicht bloß die Gegner Gottes, sondern auch die Verteidiger Gottes. Die sagen auch, was soll man mit diesem Gott der Philosophen? Ich glaube einfach und mein Herz geht mir auf. Das mag ja sein. Aber wie spreche ich mit anderen? Wie verteidige ich meinen Glauben? Wie begründe ich den anderen gegenüber, wovon ich rede? Und da ist es so, dass es einfach ist, eine Frage zu stellen. Aber man kann nicht auf derselben Ebene antworten. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel, das uns heute allen vertraut ist. Wie ist das mit dem Licht in der Physik? Da reicht ein bisschen Schulunterricht, um den Physiker zu fragen, ist nun das Licht eigentlich ein Körper, das da so sich wie eine Billardkugel benimmt, wenn man in den Spiegel guckt? Oder ist das Licht so etwas wie eine Welle, das fließt? Und dann fängt der Physiker an und sagt, es ist weder noch und sowohl als auch. Und das zeigt sich erstmal nur durch die Beobachtung und. Und jeder hört sich das ehrfürchtig an und sagt, ja, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber es wird schon stimmen. Wenn jetzt in derselben Weise ich gefragt werde, wie ist es denn jetzt angesichts der Welt mit diesem Grund der Welt, mit der Ursache der Welt, mit dem Absoluten? Und ich antworte jetzt so kompliziert, dann sagen die Leute, wenn das so kompliziert ist, kann es ja gar nicht stimmen. Und das finde ich nicht fair. Einfach so. Um nur einen Punkt noch aufzunehmen, in der Zeit, die wir noch ein bisschen haben, wo das sichtbar wird. Ich kann nämlich auch nicht sagen, Gott ist einfach das andere von der Welt. Also hier bewegt sich alles, hier verändert sich alles. Gott ist schlechterdings einfach unveränderlich. Oder hier herrscht Vielheit in der Welt und wir sind mehrere voneinander. Bei Gott ist einfache Einheit. Hier ist die Zeit und dort ist die Zeitlosigkeit. Wenn ich das so sagen würde, dann wäre Gott die eine Hälfte der Wirklichkeit gewissermaßen, so das Unendliche und das Zeitlose und das Absolute. Und dann sind wir hier das Endliche, das Bewegliche, das Begrenzte. Das heißt, Gott hat zwar vieles, was wir nicht haben, aber wir haben auch vieles, was Gott nicht hat. Und dann haben wir jeder was. Müssen wir uns gar nicht so vor ihm verstecken. Und erst beides zusammen ist das Ganze. Und das kann ja nicht sein. Sondern wenn Gott wirklich der Grund der Welt ist, dann ist er nicht bloß der Grund für die Einheit unserer Vielheit, sondern muss er auch der Grund für die Vielheit der Vielheit sein. Wenn es hier Geschichte gibt und Zeit, dann ist Gott nicht bloß zeitlos. Wie zum Beispiel ein Satz, dass die Summe der Winkel im Dreieck zwei Rechte sind. Sondern dann muss er ja auch über der Geschichte sein. Das heißt, Gott, Ewigkeit heißt nicht zeitlos, sondern über der Zeit, jenseits der Zeit. Sowohl Herr der Zeit wie Herr des Zeitlosen. Und so mit all diesen Eigenschaften, die wir von Gott her nehmen. Und deswegen ist es so schwierig, davon zu reden. Und darum verstehe ich gut, dass Leute sagen, wenn das so kompliziert ist, lasse ich es lieber. Nur, das kann man ja wieder auch auf andere Dinge anwenden. Wie steht es denn mit den Fragen, die wir bisher miteinander besprochen haben? Leib, Seele, Freiheit, Schuld und all die Dinge. Alles eigentlich komplizierte Dinge, wenn man näher an die Dinge herangeht, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Und die terrible Simplificateur sind gerade Leute, die die Dinge verzerren und verzeichnen und sie eben nicht in der Fülle lassen. Sie merken, mir liegt daran, dass der Eindruck verschwindet, an sich ist das Leben ganz normal, nur wenn es religiös wird, wird es kompliziert. Sondern ich meine, die Dinge sind eigentlich immer kompliziert. Und Philosophen lösen sowieso Probleme dadurch, dass sie sie nochmal problematisieren. Man erklärt das Komplizierte durch was anderes Kompliziertes. Das ist an sich philosophische Methode. Ich verstehe nicht, wie ich den Arm heben kann, obwohl ich ihn hebe. Trotzdem behaupte ich, ich bin die Ursache dafür. Und wenn ich das schon nicht verstehe und den Arm heben kann, wundere ich mich nicht darüber, dass ich das Verhältnis Gott und Welt nicht verstehe.
Vielleicht ähnlich wie beim Computer. Ich kann ihn in irgendeiner Weise bedienen, aber was alles dahinter steckt, das weiß vielleicht nur der Informatiker.
Was mich ja so fasziniert, ist, dass er das auch nicht mehr weiß. Beim Radio und beim Fernsehen ist noch so, die Leute sind gescheiter als wir. Aber ich habe oft erlebt, dass diese Computerleute auch nichts wissen. Die sagen, dann machen wir mal aus und wieder an. Und wenn wir da bei diesem Standpunkt angekommen sind, dann komme ich mir wieder als Philosoph ganz up to date vor.
Die Welt als Gottes Werk. Wir sind endlich, Gott ist unendlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der kommenden Woche, vielleicht auch darüber nachzudenken. In der nächsten Woche sprechen wir über die Sehnsucht nach Gott. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier auf EWTN. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiederschauen.